Zukunft Made in Bavaria. Der Podcast der bayerischen Wirtschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunft Made in Bavaria, dem Podcast der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Heute mit Professor Dr. Richard Giessen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Tag, Frau Muth.
Sie sind renommierter Jurist und Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und leiten dort den Lehrstuhl für Sozialrecht, Arbeitsrecht und bürgerliches Recht und sind außerdem am Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht aktiv. Heute sprechen wir beide über das Thema Tarifverhandlungen. Das ist so ein bisschen Ihr Steckenpferd.
So ist es. Also ich befasse mich mit dem Tarifvertragsrecht und mit dem Arbeitskampfrecht und mit allem, was da drum und dran hängt, auch mit der Praxis, mit den wirtschaftlichen Fragen, die da dran hängen. Und das ist so einer meiner Forschungsschwerpunkte.
Ich muss jetzt zugeben, die Zahl hat mich ein bisschen überrascht. Und zwar, dass 76% aller Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland direkt oder indirekt durch tarifliche Regelungen bestimmt sind. Das wusste ich bisher noch gar nicht.
Ja, es wird immer wieder auf den Tarifvertrag Bezug genommen. Also es gibt natürlich viele Arbeitnehmer in Deutschland, die Gewerkschaftsmitglieder sind und bei denen der Arbeitgeber im Arbeitgeberverband ist. Dann gilt der Tarifvertrag automatisch aufgrund Gesetzes. Aber in den meisten Arbeitsverträgen steht tatsächlich drin, dass ein besonderer Tarifvertrag gelten soll. Und da wird eben auf diesen Tarifvertrag im Arbeitsvertrag Bezug genommen und der wird dann angewandt. Und übrigens auch dort, wo nicht eine solche Bezugnahme im Arbeitsvertrag steht, orientieren sich viele Arbeitgeber natürlich ebenfalls am Tarifniveau, sodass der Einfluss des Tarifvertrags auf das Arbeitswesen weiterhin immens ist.
Was auch immens ist, im Jahr 2023 sind 135.362 Arbeitstage durch Streiks ausgefallen und gefühlt waren deswegen Tarifverhandlungen und Streiks ja Dauerthema in den Nachrichten. Es ging also irgendwie sehr rund, oder? Ist das nur mein Gefühl oder Ihres auch?
Das ist natürlich auch mein Gefühl, wobei die Statistik sogar täuscht. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, an die Bundesagentur für Arbeit jeden Streiktag und jeden Aussperrungstag, also ausgesperrt wird heute kaum noch, also jeden Streiktag zu melden. Aber die schlimmsten Schäden durch Streiks entstehen eigentlich gar nicht durch die kompletten Tage, die gestreikt werden, sondern häufig durch Stunden, also dass so Blocks von 4 Stunden oder 5 Stunden oder 6 Stunden beispielsweise durch die GDL gestreikt wurden. Das haben die Menschen am meisten gespürt. Das kommt überhaupt nicht in die Statistik rein, aber da entsteht eigentlich der größte Schaden und da entsteht auch der größte Arbeitszeitausfall. Nicht nur durch diejenigen, die da stundenweise streiken, sondern eben auch durch diejenigen, die nicht zur Arbeit kommen, früher aufstehen müssen, ihre Kinder allein lassen oder auf sonstige Weise vom Streik betroffen sind.
Sie haben es gerade angesprochen, irgendwie war jeder dieses Jahr von Streiks betroffen, Einzelhandel, Bahn, jeder hat es gespürt. War dieses Jahr besonders krass oder kommt uns das nur so vor?
Dieses Jahr war am Anfang des Jahres besonders krass. Da hatten wir die GDL-Streiks. Wir haben immer wieder natürlich zusätzlich die Streiks im Luftverkehr und jetzt auch zuletzt im Einzelhandel, der allerdings nicht immer so schlagkräftig war, wie sich die Verdi sich das gerne gewünscht hätte. Besonders harte Streikjahre waren 2014 und 2015, die allerdings auch in der Statistik gar nicht so richtig auffallen, bei denen aber viele Millionen Tage von Arbeitnehmern dadurch verloren gegangen sind, dass sie eben Stunden in der Bahn und um die Bahn herum verloren haben. Das lässt sich allerdings nur schätzungsweise ermitteln, weil, wie gesagt, hierzu keine Statistik erhoben wird.
Obwohl ja in Deutschland vergleichsweise wenig gestreikt wird, wenn man sich jetzt mal Frankreich anguckt, da ist das ja Dauerzustand, da wird viel, viel häufiger zu dem Streikmittel gegriffen.
So ist es. Da wird sehr viel mehr gestreikt, wobei man dazu sagen muss, dass die Franzosen und auch die Italiener den Streik sehr viel besser im Griff haben. Es gibt ganz gut funktionierende Notdienste. Ich selbst war in Paris im März letzten Jahres, als da gestreikt wurde, da gab es einen Notdienst und das heißt, dass da die Metro nicht jede Station anfährt. Da mussten wir immer so ein Dreiviertelkilometer gehen. Das war nicht allzu anstrengend. Da geht man halt an den 2 unbesetzten letzten Station vorbei, setzt sich trotzdem in die Metro und kommt voran. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu uns. In den Ländern sind die Gewerkschaften und die Arbeitgeber und auch die Öffentlichkeit etwas besser darauf eingestellt, dass gerne gestreikt wird. Bei uns ist es immer so ein kleiner Schlag ins Kontor. Also als die GDL gestreikt hat, da lag tatsächlich der Verkehr da nieder. Man hat versucht, da mit Notdiensten zu arbeiten. Das hat teilweise auch ganz gut geklappt. Da war ich selbst ganz überrascht, wenn ich mal in einer funktionierenden S-Bahn gesessen habe. Das muss sich noch so ein kleines bisschen einpendeln bei uns, sodass auch da das Gegenüberstellen der Statistiken zwar stimmt, die Franzosen und Italiener streiken mehr, sind auch mehr streikbetroffen als wir. Aber wenn es bei uns mal losgeht, dann tut es bei uns auch ein kleines bisschen mehr weh.
Tut es denn bei uns auch mehr weh, weil auch so kurzfristig gestreikt wird? Die GDL hat ja angekündigt, dass sie nicht mehr verpflichtet ist, Streiks mit der obligatorischen 48-Stunden-Frist vorher anzukündigen, sondern die sagen, naja, wir machen es jetzt ganz kurzfristig. Ist das eine besondere Härte, die da aufgefahren wird?
Ja, das ist tatsächlich eine der Härten, mit denen man da rechnen muss. Die GDL hat bei ihrem letzten großen Streik das ganz bewusst mal ausgereizt und hatte dann eine Vorwarnzeit von 22 Stunden, hat also bewusst diese 24 Stunden unterschritten. Da waren wahnsinnig viele Leute tatsächlich überrascht, kamen nicht klar, wenn man dann seine Fahrt zum Arbeitsplatz oder auch die Fahrt zum Arzt oder zur Familie ein bisschen plant, dann brach das alles zusammen. Da waren gerade Ältere häufig überrascht. Da haben sich manche erhofft, dass die Gerichte da einschreiten werden. Das ist aber nicht geschehen. Es hat einen ganz einfachen Hintergrund. Bei uns ist eben das Arbeitskampfrecht Richterrecht. In anderen Ländern ist das gesetzlich ausgestaltet, auch diese Fragen des Notdienstes und des ja schrittweise Entgegenkommens der Vorwarnzeiten oder der Vorankündigungszeiten. Das ist anderweitig geregelt in anderen Ländern, bei uns nicht. Und die Gerichte sind da teilweise, ja eigentlich kann man sagen, überfordert. Die sind dann mit so einer Situation konfrontiert. Die Bahn versucht dann im einstweiligen Rechtsschutz kurzfristig die Gerichte anzurufen, sagt 22 Stunden ist zu kurz. Der Richter ist völlig überrascht, hat selber vielleicht noch nie eine arbeitskampfrechtliche Entscheidung getroffen, ist darauf inhaltlich nicht vorbereitet und sagt sich dann, ach, wir lassen lieber mal fünfe gerade sein, das ist für mich zu aufwendig, so einen Streik zu verbieten. Und deswegen sind viele schon damit durchgekommen in den letzten Jahren mit den kurzen oder teilweise sogar mit fehlenden Vorankündigungsfristen.
Das ist spannend. Es gibt also die Fristen, die gerissen werden können. Was sind denn noch so Anforderungen, die vom Gericht durchgewunken werden müssen?
Ja, die Anforderungen wechseln eigentlich ständig. Weil das Ganze nicht gesetzlich geregelt ist, haben die Gerichte immer wieder versucht, so eigene Regeln aufzustellen. Das fing an, dass 1955 das Bundesarbeitsgericht erstmal feststellen musste, dass überhaupt gestreikt werden kann und ausgesperrt werden kann, ohne dass das Arbeitsverhältnis beendet wird. In der Zeit vorher, also insbesondere in der Weimarer Zeit und auch in der Kaiserzeit schon, war das so gewesen, dass gestreikt werden konnte, aber die Arbeitnehmer dann kündigen mussten. Das war entsetzlich. Die mussten dann erstmal darum streiken, dass sie wieder eingestellt werden und haben dann lange die Arbeit niedergelegt. Das hat sich verändert, da hat es Rechtsprechung gegeben, wie gesagt 1955, dass das Arbeitsverhältnis nicht beendet wird, sondern, wie man so schön sagt, auch für Juristendeutsch suspendiert. Und dann war aber die große Frage, wann ist denn der Streik rechtmäßig? Und am Anfang sagten die Gerichte dann in den 70er Jahren, ja, man muss die Verhandlungen zum Scheitern erklären, man muss eine Vorankündigungszeit haben, man muss die Verhältnismäßigkeit wahren, das heißt, man darf nicht zu lang streiken, nicht zu intensiv streiken. Das ist dann so von den Gerichten selber so abgeschliffen worden. Über die Jahre haben die Gerichte dann ihre eigenen Anforderungen runtergeschraubt, bis dann vor einigen Jahren, so 2007, 2009, der erste Senat des Bundesarbeitsgerichts praktisch die weiße Flagge gehisst hat und gesagt hat, nee, die Verhältnismäßigkeit, das sollen doch bitte die streikenden Gewerkschaften selber beurteilen. Das werden wir überhaupt nicht mehr überprüfen. Wir prüfen nur noch die sogenannte Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Aber auch das wird nie angewandt. Also es hat bisher seitdem überhaupt kein Urteil gegeben, in dem die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne verneint wurde. Und so sind es dann die Arbeitsgerichte und die Landesarbeitsgerichte, die im einstweiligen Rechtsschutz, da geht es immer um Stunden mit einem wahnsinnigen Zeitdruck, da konfrontiert werden mit komplexen Sachverhalten, insbesondere eben auch mit zu kurzer Vorwarnzeit oder damit, dass die Verhandlungen vielleicht laufen und gleichzeitig gestreikt wird. Das hat sich so alles so ein bisschen abgeschliffen oder sehr abgeschliffen. Und jetzt wird den Gewerkschaften eigentlich alles von den Gerichten erlaubt. Vielen Gewerkschaften hilft das gar nicht so sehr. Also wenn sie große Gewerkschaften haben, die haben das teilweise so gehandhabt, dass sie trotzdem Ankündigungsfristen eingehalten haben, dass sie trotzdem vorher Bescheid gegeben haben, wann sie anfangen möchten zu streiken, während eben so kleine Gewerkschaften wie insbesondere eben die GDL oder teilweise eben auch die Piloten diese Gelegenheit genutzt haben, weil sie auch deshalb, weil sie in Konkurrenz mit großen Gewerkschaften stehen. Also das ist ein Konflikt, der gar nicht nur zu den Arbeitgebern besteht, sondern auch unter den Gewerkschaften untereinander. Die haben dann gesagt, ach, das nutzen wir jetzt als Gelegenheit, uns da zu profilieren. Also der lange Rede, kurzer Sinn. Es hat viele Urteile gegeben, in denen Arbeitgeber gesagt haben, naja, das war doch zu kurzfristig. Aber die Arbeitsgerichte haben es immer durchgehen lassen, weil sie eigentlich überfordert waren mit den Sachverhalten.
Mhm. Sie haben jetzt gerade die Zahlen 1955 genannt. Können Sie vielleicht mal einen kurzen historischen Abriss machen, wie sich Streiks und Tarifverhandlungen ganz allgemein entwickelt haben?
Ja, da gibt's einfache Schritte. Im 19. Jahrhundert waren wir natürlich im repressiven Obrigkeitsstaat. Der Kaiserzeit, da wurden Gewerkschaften verfolgt. Die Arbeitnehmer konnten sich nicht organisieren und deswegen wurden auch meistens Streiks für unzulässig erklärt. Und dann kam aber irgendwann schon während der Kaiserzeit, also noch vor dem Ersten Weltkrieg, die Rechtsprechung auf den Trichter zu sagen, ach, Momentchen mal, wenn jemand das Arbeitsverhältnis beendet und einfach sagt, wir kündigen jetzt den Vertrag auch massenhaft, weil wir bessere Bedingungen haben möchten, dann ist das ja eigentlich sowas wie eine massenhafte Kündigung und das können wir nicht schlecht finden. Und so ging es dann auch weiter in der Weimarer Zeit, sodass viele Streiks ganz einfach deswegen erlaubt wurden, weil die Arbeitnehmer einfach massenhaft gekündigt haben. Es gab keinen Kündigungsschutz für Arbeitnehmer und schon gar nicht für Arbeitgeber. Dann haben die hingeschmissen. Das war, wie ich schon gesagt habe, wahnsinnig furchtbar für die Arbeitnehmer, weil die erstmal hoffen mussten, dass sie von den Arbeitgebern wieder eingestellt wurden. Das Gleiche wurde auch den Arbeitgebern erlaubt. Die durften aussperren und aussperren hieß auch massenhaftes Kündigen der Gesamtbelegschaft. Und dann fingen die Gerichte an zu sagen, ja, diese Streikaufrufe und die Aussperrungen, die müssen wir mal rechtlich überprüfen. Das kann auch mal sittenwidrig sein. Trotzdem hatte man das dann verinnerlicht, dass eigentlich Arbeitskämpfe erlaubt sein müssten. Nur es war halt fürchterlich, weil eben das immer eine existenzielle Bedrohung des einzelnen Menschen war, des Arbeitnehmers. Und das hat dann das Bundesarbeitsgericht, wie ich gesagt habe, 1955 überwunden. Also während der Nazizeit, das möchte ich jetzt nicht verschweigen, gab es ja teilweise kein Arbeitsrecht. Da hatten wir auch Arbeitssklaven aus anderen Ländern. Das heißt, da ging man auch vom Arbeitsverhältnis nicht aus. Und die, wenn gestreikt wurde, es gab nur wenige Arbeitsniederlegungen, das wurde als Sabotage angesehen und entsprechend auch verfolgt. Also die Nazizeit möchte ich jetzt mal nicht unterschlagen. Man hat dann rechtlich angeknüpft nach 1945 oder eigentlich muss man sagen nach 1949 in der jungen Bundesrepublik an die Weimarer Zeit, hat aber gemerkt, ja, wir können eigentlich nicht mehr mit dieser Technik weitermachen, bei der das Arbeitsverhältnis beendet wird. Wir müssen auch mal einfach das Arbeitsverhältnis pausieren lassen, wenn jemand rechtmäßig streikt oder rechtmäßig aussperrt. Damals gab es noch viele Aussperrungen, machen heute die Arbeitgeber gar nicht mehr, weil sie gar nicht eskalieren möchten. Dann war es halt so, dass die Gerichte gesagt haben, okay, wenn du rechtmäßig streikst, dann bekommst du in der Zeit keine Vergütung, aber du verletzt auch nicht deinen Arbeitsvertrag. Übrigens die gleiche Konsequenz bei der Aussperrung. Wenn der Arbeitgeber rechtmäßig aussperrt, zahlt er keine Vergütung, aber er verletzt auch nicht seine Vertragspflicht. Und damit hat sich das Ganze verlagert in diese Fragestellung, wann wird denn eigentlich rechtmäßig gestreikt? Denn wenn Sie da keine Sperren aufstellen, können Sie eigentlich streiken, wann Sie lustig sind. Und es ist natürlich klar, das kostet die Arbeitnehmer Ressourcen. Also in der Zeit, in der ich streike, kriege ich kein Geld vom Arbeitgeber. Das heißt, ich brauche Geld aus der Streikkasse der Gewerkschaft, muss mich sonst irgendwie über Wasser halten. Nur es ist natürlich klar, dass der Schaden, den der Arbeitgeber erleidet, sehr viel höher ist, weil natürlich die ganzen Maschinen, der Arbeitsplatz, den er mit einem Wahnsinnsaufwand in der Regel, ist auch unterschiedlich, bereithält, brach liegt. Das heißt, Sie können als Daumenregel davon ausgehen, der Arbeitnehmer schädigt sich selber, wenn er streikt, aber der Arbeitgeber wird überproportional geschädigt. Trotzdem hat er möglicherweise tiefere Taschen als der Arbeitnehmer. Wenn das Ganze über Wochen und Monate geht, dann knirscht's im Gebälk und man wird dann quasi auch ohne rechtlichen Druck dazu gezwungen, vielleicht seinen Arbeitskampf mal zu beenden. So hat das bisher teilweise funktioniert und teilweise nicht. Das kann man so nennen, die Autokorrektive des Arbeitskampfs. Ja, Arbeitnehmer kann gar nicht so lange streiken, weil er sich irgendwann mal selber schädigt und die Gewerkschaft vielleicht auch gar nicht so viel Geld in der Streikkasse hat. Ist alles geheim, wie viel die da haben. Und so waren das so Systeme, bei denen sich das Ganze selbst korrigiert. Hat aber nicht immer geklappt. Also als wir in den 80er Jahren dann in der westdeutschen Metallindustrie Streiks hatten und lange Aussperrungen, da gingen sich die Menschen wirklich im Streit um diese 35-Stunden-Woche, kann man heute kaum noch verstehen, fast an die Gurgel, das war ideologisch aufgeladen. Und heute haben wir vor allem Eskalationen, natürlich auch teilweise in der Industrie, dort wo gut finanziell ausgestattete Gewerkschaften auch häufig einen längeren Atem haben als die Arbeitgeber, die im Wettbewerb stehen und sich eigentlich Produktionsausfälle nicht leisten können. Aber es hat sich sehr verlagert auf die Infrastruktur. Also wir haben die übelsten und schlimmsten Streiks bei der Bahn und teilweise im Luftfahrtbereich. Und das sind oft Arbeitsplätze, insbesondere bei der Bahn, die überhaupt nicht gefährdet sind. Also wenn Sie jetzt bei einem deutschen Autoproduzenten wochenlang streiken, dann wissen Sie, oha, die Kunden, die brauchen ja nicht unbedingt die Autos von dem, sondern die kaufen sich dann die Autos in Japan, Korea, China oder in Großbritannien. Und die brauchen uns nicht. Und dieses Selbstkorrektiv funktioniert in der Infrastruktur nicht. Wenn Sie also Lokomotivführerin sind oder Lokomotivführer, dann wissen Sie, wenn Sie jetzt 3 Wochen streiken, der Arbeitsplatz ist dann immer noch da. Wenn die Bahn ins Minus geht, zahlt der Bund. Und das Schlimmste, was passiert ist, das ist eben, dass die Leute wieder Autos kaufen und aufs Auto umsteigen. Arbeitsplätze sind nicht gefährdet. Und so ist es über die ganzen Jahrzehnte zu einigen Unwuchten gekommen. Das, worunter wir so ein bisschen leiden, ist, dass es keine Schlichtungskultur gibt, dass es keine Verhandlungskultur gibt in vielen Bereichen, in manchen schon, hängt jeweils von der Branche ab. Und dass die Gerichte, die früher da sehr deutlich darauf geachtet haben, dass es sowas wie eine Verhandlungskultur gibt und das nicht übertrieben wird, wenn dann Arbeitskampfmaßnahmen heute eher überfordert sind und die Hände in den Schoß legen. Das ist so ein bisschen die langfristige Entwicklung, die wir da hinter uns haben.
Sie haben es gerade schon angesprochen, dass es keine Schlichtungskultur gibt. Also sehen Sie das auch so, dass die Parteien weniger von ihren Standpunkten abweichen? Weil das Gefühl kriegt man ja so, wenn man als Laie die Tagesschau guckt und sich so damit beschäftigt, dass man da das Gefühl hat, da gibt es überhaupt keine Kompromissbereitschaft. Ist es wirklich so?
Ja, ich denke, es ist tatsächlich so. Und das hat mit ein paar Besonderheiten in der wirtschaftlichen und auch in der Verbändeentwicklung und in der Verbändelandschaft zu tun. Die Gewerkschaften haben mittlerweile mit den sogenannten Berufsgewerkschaften zu tun. Wenn Sie sich die Bahn anschauen, da gibt's die große EVG und die kleine GDL. Die kleine GDL kämpft eigentlich ständig um ihre Existenz. Und das heißt, dass ihr Gegner eigentlich gar nicht die Deutsche Bahn ist, sondern der eigentliche Gegner ist die größere Gewerkschaft. Und das bedeutet, dass wenn die GDL streikt, sie zunächst einmal darauf achten muss, dass sie in die Presse kommt, dass sie eine Öffentlichkeit erhält und dass sie aufgrund ihrer besonderen kämpferischen Profilierung dann auch Mitglieder gewinnt. Es geht nicht um die Sache. Die Fachleute nennen das Organisieren im Konflikt. Das bedeutet, dass die Verhandler auf Arbeitgeberseite auch erstmal diese Phase, in der einfach nur Rabatz gemacht wird, aussitzen müssen. Das ist fast nicht zu ertragen für die Verhandlungspartner. Ich habe mir das auch von denen erzählen lassen, kann und möchte auch gar nicht in die Details gehen. Aber wenn Sie dann mit solchen Leuten am Verhandlungstisch sitzen, müssen Sie erstmal ein paar Wochen aussitzen, machen Ihre Vorschläge, die werden alle abgelehnt und eigentlich wäre es auch egal, was man so vorschlägt. Also ich habe, als die GDL anfing zu streiken, so einen netten Artikel eines Journalisten gelesen, der gesagt hat, ach, lass uns doch einfach zustimmen den GDL-Forderungen, damit wir Ruhe haben. Wir sind bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Möge es umgelegt werden auf die Kunden, aber damit es wieder weitergeht, damit wir wirklich alle wieder zur Arbeit kommen können und die Oma zum Arzt fahren kann. Das wäre sinnlos gewesen, weil die kleine Gewerkschaft gar nicht erstmal ihre Tarifforderung im Blick hat, sondern erstmal ihr eigenes Bedürfnis, sich zu profilieren. Natürlich habe ich dafür keine Beweise. Ich kann Ihnen nicht sagen, an dem und dem Tag hat die GDL nur gestreikt, um uns zu zeigen, wo der Hammer hängt und um zu zeigen, dass sie aggressiver ist als die EVG. In der Gesamtschau lässt sich das aber schon rekonstruieren, insbesondere wenn Sie sich dann die späteren Tarifabschlüsse anschauen. Und das ist ein neues Verhandeln. Das ist ein Verhandeln mit unbekannten dritten Personen am Tisch. Und dass es so gekommen ist, das liegt nicht nur an diesen Besonderheiten in der Industrie, sondern auch an einem, ich möchte es mal nennen, Fehler, den die Rechtsprechung zwischendurch gemacht hat. Wir haben leider auch eine erhebliche Verantwortung der Gerichte. Es hat nämlich jahrzehntelang eine Regel gegeben, die nicht im Gesetz gestanden hat, sondern die von den Gerichten entwickelt wurde. Und die Regel hieß, ein Betrieb, ein Tarif, eine Gewerkschaft. Und dann hat man immer gesagt, okay, es ist nur der Tarifvertrag anwendbar von der Gewerkschaft, die dann am nächsten an der Sache dran ist, die am größten ist, die am stärksten ist. Das hat dann manchen Richtern nicht gefallen. Die haben dann schon im Jahr 2000 haben die dann Aufsätze geschrieben in Fachzeitschriften, haben gesagt, nee, wir werden auch die sogenannte Tarifpluralität zulassen. Und dann ist tatsächlich 2010 so gekommen, dass das Bundesarbeitsgericht sogar offiziell, wie man so sagen kann, nachdem die zuständigen Richter sich entsprechend auch schon geäußert hatten, die haben dann Tarifpluralität zugelassen. Und das bedeutete, dass sogar wenn die große Gewerkschaft einen gültigen Tarifvertrag hatte und man eigentlich dachte als Bahnkunde und auch als Deutsche Bahn, jetzt haben wir Friedenspflicht, weil es einen Tarifvertrag gibt mit der größeren Gewerkschaft, dass dann die kleinere Gewerkschaft gesagt hat, nee, aber für uns gibt's ja keinen, wir fangen jetzt an zu streiken. Das wurde dann auch erlaubt. Das war ein ganz harter und steiniger Weg und das ist erst 2015 wieder rückgängig gemacht worden, als die damalige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles ja, die Nase voll hatte, hätte ich fast gesagt, oder das durchblickt hat und dann das Tarifeinheitsgesetz erlassen hat. Damit waren die Probleme aber noch nicht gelöst, weil das Tarifeinheitsgesetz zum Bundesverfassungsgericht kam. Das Bundesverfassungsgericht hat das Gesetz auch überwiegend gebilligt, hat aber in einem Nebensatz gesagt, na gut, aber selbst wenn der Tarifvertrag der Kleingewerkschaft später nicht gelten wird, darf sie trotzdem für einen solchen Tarifvertrag, der gar nicht gelten wird, streiken. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat durch diesen unbedachten Nebensatz dafür gesorgt, dass die Berufsgewerkschaften weiter fröhlich streiken können. Und die Richter des Bundesarbeitsgerichts haben das auch bisher, hatten allerdings möglicherweise auch nicht die Gelegenheit, aber auch die sonstigen Richter aus der Arbeitsgerichtsbarkeit haben das bisher so stehen lassen. Wir sind also so ein bisschen in dieser Situation stecken geblieben, die uns die Arbeitsrichter dann im Jahr 2010 eingebrockt haben. Und weil wir halt in diesem Richterstaat sind und das Tarifeinheitsgesetz auch nicht ganz konsequent heruntergeschrieben wurde, das enthält halt kein Arbeitskampfrecht, hängen wir da immer noch fest mit dieser Rechtslage, in der viele Gewerkschaften, auch wenn schon die Mehrheitsgewerkschaft einen Tarifvertrag geschlossen hat, dennoch da nachkarten und für sich selber und für ihr Grüppchen noch ein paar Rosinchen mehr herausstreiken und herausverhandeln können.
Sind sich denn die Beschäftigten, die in den Gewerkschaften sind, dessen bewusst?
Ja, gerade die sind sich dessen bewusst und deswegen ist es teilweise zu handgreiflichen Auseinandersetzungen gekommen zwischen den EVG-Mitgliedern und den GDL-Mitgliedern. Die Spaltung innerhalb der Belegschaften, insbesondere die fehlende Kommunikation zwischen Lokomotivführern und sonstigem Zugpersonal, die hat zugenommen. Wenn Sie mal auf dem Bahnsteig stehen, das tue ich ziemlich oft, dann sehen Sie, dass nett die Schaffner und Zugführer zusammensitzen und sich erzählen und dann kommt der Lokomotivführer, der geht schweigend an denen vorbei und steigt vorne in sein Kabäuschen rein. Das liegt auch daran, dass der, ich hätte fast gesagt, anders tickt, aber der ist anders organisiert. Das ist häufig so, dass der in der GDL ist, die anderen in der EVG und dass die sich gegenseitig in die Haare bekommen. Das sind halt diese unseligen Konsequenzen. Das war früher ganz anders. Die EVG war über 100 Jahre lang ein ganz normaler Berufsverband von Lokomotivführern, die sich halt zusammengeschlossen haben, die auch überwiegend Beamte waren und deswegen gar nicht streiken durften. Als die Deutsche Bahn dann angefangen hat, als Aktiengesellschaft zu agieren und nicht mehr mit Beamten gearbeitet hat, hat die GDL mit den großen Gewerkschaften zusammen tarifiert, hat da sich überhaupt nicht profiliert. Und erst dann, als die Richter das entsprechend eingerichtet haben, dass die das kleinere Gewerkschaften Sondertarif schließen können, hat die GDL 2003 erstmals dann durchgesetzt, auch bei einem Gericht, Landesarbeitsgericht Hessen, dass sie selber gesondert auch streiken und eigene Tarifverträge umsetzen können. Das heißt, das Ganze ist zwar eine uralte Organisation, aber als Gewerkschaft, die eigene Tarifverträge erkämpft, existiert die GDL erst seit gut 20 Jahren.
Sie haben es vorhin kurz angesprochen, das Aussperren, dass das Arbeitgeber nicht mehr machen. Aber Arbeitgeber hätten doch Mittel, um, naja, sagen wir mal, die langwierigen Verhandlungen zu beschleunigen oder auch zu stoppen.
Ja, also das Aussperren wird heute praktisch nicht mehr als Option gesehen, weil das eigentlich das Gleiche ist wie Streiken. Das heißt, ich sperre Arbeitnehmer aus. Das wurde in der Metallindustrie in den 80er Jahren gemacht, aber das hat der Industrie wahnsinnig selbst geschadet. Und das können sie eigentlich nicht machen in einem Industriebereich, der international vernetzt ist. Also in dem Moment, in dem sie Dinge produzieren oder leisten, die im Wettbewerb stehen, wenn sie also, doofes Beispiel, aber ich wiederhole es, Autos herstellen, dann ist natürlich völlig klar, selbst wenn die gesamte deutsche Autoindustrie aussperrt, hilft es ihr überhaupt nicht. Da kaufen die Kunden und auch die deutschen Kunden natürlich ihre Autos im Ausland. Das heißt, es ist eine reine Prozedur der Selbstschädigung. Also Aussperrungen hat es deswegen kaum gegeben. Es hat in den letzten Jahren mal ein paar Aussperrungen gegeben bei privaten Bahnunternehmen, die sehr, sehr lange von der GDL bestreikt wurden. Die haben sich dann auf diese Weise gewehrt. Das heißt, das, was der Arbeitgeber eigentlich macht heutzutage, ist das berühmte Aussitzen. Ja, das heißt, sie können natürlich sagen, okay, streikt, ja, das schädigt mich. Und dann werdet ihr zwei Effekte sehen, liebe Belegschaftsmitglieder. Erstens werden die Kassen immer leerer oder ich werde den Laden schließen danach. Auch damit wird durchaus mal gedroht im kleinen oder mittleren Unternehmen. Und das kann auch durchaus mal ernst gemeint sein. Und zweitens, das ganze Geld, was ihr jetzt mir wegnehmt, das kann ich euch später nicht mehr zahlen. Das heißt, diese ökonomischen Selbstregulierungsmechanismen, die funktionieren tatsächlich, nur nicht überall. Also ich habe ja gesagt, in der Infrastruktur funktioniert es nicht so richtig gut. Aber woanders kann es schon mal klappen. Und dann kann ich als Arbeitgeber sagen, okay, ich beiß in den sauren Apfel, sitze das aus. Oder ich vergebe fremd. Ja, ich kann zum Beispiel natürlich auch sagen, wenn ich jetzt eine gewisse Leistung habe, ich sehe zu, dass ich jemand anderen habe, der das für mich erbringt. Ja. Das kann mal schwierig werden, weil die Rechtsprechung dann sagt, die dritte Person kann auch bestreikt werden. Wird allerdings dann schwierig, wenn ich jemanden im Ausland habe, der mir aushilft. Aber auch da sehen Sie natürlich, das hängt ganz stark davon ab, was Sie eigentlich für ein Geschäft betreiben. Ja, wenn Sie irgendein Beratungsgeschäft haben oder was auch immer, dann können Sie das vielleicht outsourcen, aber eigentlich nicht. Wenn Sie eine Fabrik haben, in der Sie was produzieren, dann ist das praktisch nicht möglich, dann müssen sie es aussitzen. Und das ist wirklich die Methode, mit der die Arbeitgeber häufig reagieren. Es gibt noch so ein paar andere Methoden, die aber nicht so richtig in der Praxis funktionieren. Also das, was immer wieder so besprochen wird, das ist die sogenannte Streikbruchprämie. Das bedeutet, ich sage meinen Arbeitnehmern als Arbeitgeber, wenn ihr zur Arbeit kommt, dann zahle ich euch ein kleines bisschen mehr. Die Rechtsprechung, Überraschung, erlaubt das sogar. Nur, es gibt einen ganz üblen Pferdefuß, auch durch die Rechtsprechung organisiert. Es gibt nämlich dann Klauseln in Tarifverträgen, die man später schließt. In den Klauseln steht dann sinngemäß drin, Einzelne Arbeitnehmer werden nicht sanktioniert dafür, dass sie an Arbeitskampfmaßnahmen beteiligt waren. Das klingt erstmal total harmlos und auch vernünftig, wäre ja ohnehin unzulässig, weil man jemanden für die Wahrnehmung seiner ihm zustehenden Rechte nicht sanktionieren darf. Aber jetzt kommt's interessant, kommt die Rechtsprechung um die Ecke und sagt, oh, diese Klausel interpretiere ich jetzt in der Weise, dass ich ein Diskriminierungsverbot habe, welches darauf gerichtet ist, Streikende und nicht Streikende gleich zu behandeln. Und das bedeutet, wenn ich als Arbeitgeber so eine Klausel unterschreibe oder wenn die dann in dem Tarifvertrag aufgenommen wurde, dann schulde ich allen, also auch den Streikteilnehmern, diese Streikbruchprämie. Und das bedeutet, der Schuss geht sauber nach hinten los. Die Streikenden holen sich das Geld, die Streikprämie, die die Streikbrecher erhalten haben, dann auch. Das bedeutet, dass diese merkwürdige Streikbruchprämie, die kann durchaus funktionieren, aber nur bei Arbeitnehmern, die später wirklich keinen Tarifvertrag schließen. Auch das hat es schon gegeben. Das ganze Ergebnis ist ein bisschen sinnwidrig, aber Sie sehen, man hat manchmal den Eindruck, dass die Rechtsprechung sich selber am Täuschen und Tricksen beteiligt und sagt, ja, ja, Arbeitgeber, das ist eine zulässige Arbeitskampfmaßnahme. Nur leider, wenn du dann so eine Klausel später in deinen Tarifvertrag aufnimmst, dann musst du leider den Streikenden dann auch das zahlen. Das heißt, am Ende des Tages hat der Arbeitgeber gar nicht so viele Möglichkeiten, sich zu wehren. Und mittlerweile liest man auch in den Urteilen der Arbeitsgerichte, dann wird das quasi das Aussitzen oder das Abwarten, bis der Streik zu Ende ist, wird dann sozusagen noch als Abwehrmöglichkeit bezeichnet oder stilisiert. Das kann man dann so sehen, wie man möchte. Aber in der Realität sieht es so aus, dass die Abwehrmöglichkeiten der Arbeitgeber immer weniger werden. Also das, was man macht, ist ausweichen. Man versucht natürlich mit seinen Geschäftspartnern solche Klauseln zu vereinbaren, dass man, wenn man bestreikt wird, dass man dann vielleicht ein bisschen Luft bekommt, ein bisschen Zeit. Aber das ist auch alles etwas, was in der Realität wenig hilft. Denn im internationalen Bereich und auch im nationalen Bereich sagt jeder, Entschuldigung mal bitte, wenn du bestreikt wirst, ist das dein Problem. Ich möchte jetzt meine Waren und meine Dienstleistungen haben. Und dementsprechend ist es auch so, dass wenn sie als Fluggesellschaft bestreikt werden, das ist ständige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, schulden sie auch, wenn das nicht bei einem Dritten ist, was sie nicht absehen konnten und was für sie nicht absehbar war. Aber in der Regel schulden sie als Fluggesellschaft auch bei Ausfällen, die durch Streiks entstanden sind, die Pauschalvergütung nach den entsprechenden EU-Verordnungen, sodass die Arbeitgeber auch da Schwierigkeiten haben, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und die Konsequenzen des Arbeitskampfes abzumildern.
Ja, und alle Bahnfahrer und Vielflieger kennen das. Die sagen einfach nur, ich will doch einfach nur irgendwie von A nach B kommen.
Ja, und die Bahn erstattet es ja auch oder versucht das sogar zu verhindern, dass man dann entsprechend Fahrkarten löst. Und dementsprechend ist es nie so, dass sie sich dann Kosten erspart. Und es ist natürlich auch klar, dass bei einer Fluggesellschaft oder bei der Bahn der administrative Aufwand des Streiks viel größer ist als der administrative Aufwand des normalen Fahrtbetriebes. Das heißt, sie sparen überhaupt nicht Ressourcen in der Orga, sondern legen noch drauf, weil sie natürlich einen Riesenschlamassel abzuorganisieren haben, wenn die Flugzeuge nicht fliegen oder wenn die Bahnen nicht fahren.
Ist der Staat denn noch mehr in Tarifverhandlungen irgendwie involviert?
Ja, ich denke schon, in zweifacher Weise. Also erstens natürlich dadurch, dass wir deutlich sehen müssen, die Gerichte, die darüber entscheiden, das ist der Staat. Der Staat hat bisher kein Arbeitskampfrecht erlassen und noch nicht mal ein Schlichtungsgesetz. Meines Erachtens wäre das Ermöglichen von Kommunikation und von vernünftigen Schlichtungen gewissermaßen das Minimum, was man nach dem Versagen der Rechtsprechung vom Bundestag eigentlich verlangen müsste. Und dann haben wir natürlich wahnsinnig viele Bereiche, das ist das eine, Rechtsprechung und Gesetzgebung, die eben die Schlichtung und den Arbeitskampf betreffen. Und dann haben wir als zweites diese ganzen Bereiche, in denen der Staat eben selber als Arbeitgeber involviert ist oder in denen er selber die Arbeitsbeziehungen auch reguliert, unmittelbar. Was meine ich damit? Einmal natürlich bei den staatlichen Unternehmen, insbesondere, Verzeihung, dass ich schon wieder da lande, natürlich öffentlicher Dienst oder auch Deutsche Bahn. Da haben Sie eine ganz merkwürdige Situation, weil sogar die Unternehmensverantwortlichen gar nicht so unmittelbar bedroht sind. Auch da haben wir ja eigentlich Leute, die für den Staat das Vermögen verwalten. Und wenn Sie jetzt bei einer Kommune beispielsweise oder für ein Land oder in den Bund Tarifverhandlungen führen, dann ist es ja nicht das eigene Geld, was da auf dem Spiel steht und auch nicht das Geld von irgendwelchen Anteilseignern, sondern dasjenige des Staats. Und das bedeutet, dass in einer Tarifrunde oder bei Tarifverhandlungen auch im Arbeitskampf geschehen, das Ausüben von Druck ganz anders funktioniert. Das wird nämlich da politisch. Deswegen ist in der Vergangenheit gerne mal auch die Müllabfuhr bestreikt worden, weil man das natürlich als Bürger viel schneller merkt, als wenn im Katasteramt gestreikt wird. Ja, wenn im Katasteramt gestreikt wird, dann kann es mal sein, dass ein wichtiges Bauvorhaben eine Woche später realisiert wird. Das kann mal Millionen kosten oder Milliarden und auch tatsächlich dem Bürger mittelbar schaden, aber er merkt es nicht. Er merkt es vor allem, wenn diese bürgernahen Dienstleistungen ausfallen. Und deswegen haben Sie natürlich immer im öffentlichen Dienst die sogenannten Speerspitzen, das heißt ÖPNV, ja, Busfahrer, Tramfahrer oder auch Müllabfuhr oder wer sonst noch nah am Bürger ist. Warum? Weil der Druck gar nicht wirtschaftlich ausgeübt wird, sondern politisch. Allerdings heißt das nicht, dass es unbedingt der Gewerkschaft zugutekommt. Wir hatten, das ist jetzt natürlich jetzt schon über 50 Jahre her, Anfang der 70er Jahre gab es die sogenannte Klunkerrunde im öffentlichen Dienst. Da gab es einen sehr gewichtigen ÖTV, damals hieß die Gewerkschaft ÖTV, Gewerkschaftschef. Der hat dann mit seinen eigenen Spätzeln aus der Politik einen tollen Abschluss gemacht, der zweistellige Prozent Erhöhungen gebracht hat. Das hat allerdings tatsächlich zu erheblichen Protest geführt und zu erheblicher Unzufriedenheit. Kurze Zeit später musste der Bundeskanzler Willy Brandt dann zurücktreten, allerdings wegen des Spions Guillaume und nicht wegen dieses Abschlusses. Er wird allerdings auch immer wieder deswegen in Misskredit gebracht. Das hat dann teilweise dazu geführt, dass im öffentlichen Dienst gar nicht so tolle Abschlüsse waren, weil die Bürger ja immer der Meinung sind, Beamte sind faul und tun nichts und sollen nicht so viel bekommen. Das heißt, der Schuss kann auch mal nach hinten losgehen, dass er sich sagen möchte, dass bei diesen Tarifverhandlungen, bei denen der Staat unmittelbar involviert ist, dass dieses ökonomische Spiel auch nicht so richtig gut funktioniert. Dritter Punkt, bei dem der Staat involviert ist, das ist überall dort, wo der Staat selber Arbeitsbedingungen reguliert und vor allem Löhne festsetzt. Das heißt, Bereich Mindestlohn, Mindestlohngesetz, aber auch allgemeinverbindliche Erklärungen von Tarifverträgen, häufig von Tarifverträgen, die gar nicht repräsentativ sind. Auch das ist seit einigen Jahren möglich. Oder auch durch die sogenannten Tariftreuegesetze. Das sind so Gesetzesregelungen, bei denen Arbeitgeber, die im öffentlichen Vergabebereich tätig werden, sich verpflichten, Tarifverträge anzuwenden. Das sind häufig auch nicht unbedingt Tarifverträge, die von der Mehrheit geschlossen wurden, sondern vielleicht gar nicht von der repräsentativen Gewerkschaft, die gar nicht in der gesamten Branche sich durchgesetzt haben. Und da sehen Sie, dass der Staat so ein kleines bisschen versucht, auch Arbeitsbedingungen, Lohnhöhen festzusetzen. Zuletzt hat sich der Bundeskanzler im Mai dieses Jahres gemeldet und hat gesagt, der Mindestlohn müsse erhöht werden. Und das geht so ein bisschen auf die Knochen der Tarifvertragsparteien. Ist natürlich hübsch, wenn man mehr Geld bekommt und wenn der Arbeitsmarkt das auch aushält, wenn dadurch keine Arbeitslosen generiert werden oder nicht so viele, dann sagt man, das ist vielleicht nicht so schädlich. Aber man nimmt natürlich immer den Koalitionspartnern, das heißt den Gewerkschaften und den Arbeitgebern und Arbeitgeberverbänden, ein Stück Gestaltungsmacht weg, sodass hier das gesamte Tarifsystem doch so ein kleines bisschen nach der Salamitaktik angesägt wird. Ja, das verliert an Energie, an Breite. Der Staat wird zum Akteur in vielen Bereichen aus guten Gründen. Ja, dort, wo sie zum Beispiel im Bereich Hotel, Gaststättengewerbe keine sehr gut durchsetzbaren Gewerkschaften haben, wo aufgrund der kleinen Belegschaftsstärken nicht gestreikt wird, da kann durchaus der Staat mal helfen. Aber dieses Argument ist ein gefährliches, weil es natürlich das gesamte Tarifwesen ein kleines bisschen zum Schmelzen bringt.
Ich möchte noch auf eine Veranstaltung zu sprechen kommen. Und zwar haben Sie im Juli als Gastredner gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer der VBW, mit Bertram Brossard, über die rechtlichen und politischen Aspekte der Tarifautonomie diskutiert. Was waren denn da die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, wir haben natürlich anlässlich der aktuellen Tarifrunde in der Metallindustrie, die demnächst eben anläuft oder die jetzt anläuft, über unterschiedliche Dinge diskutiert. Das eine ist natürlich der Eingriff des Staates, das, was ich eben referiert habe. Das zweite sind die Rahmenbedingungen der nächsten Tarifrunde. Also wir haben jetzt ein Schrumpfen der Wirtschaft. Das war uns bei dem Gespräch vor einigen Wochen schon klar. Das ist mittlerweile amtlich, dass jetzt zuletzt die Wirtschaft geschrumpft ist. Das ist wahnsinnig schwierig, das aber in Tarifverhandlungen umzusetzen, weil es natürlich auf Seiten der Gewerkschaft auch noch das Argument des Nachholbedarfs gibt. Die sagen ja, in der Corona-Zeit haben wir den Gürtel enger geschnallt. Dann gab es eine Inflation. Die Inflation hat es natürlich tatsächlich gegeben. Die Inflation ist aber zurückgegangen. Und dann haben wir immer dieses wahnsinnig schwierige Problem der Prognose. Das heißt, wenn wir jetzt einen Tarifabschluss haben, müssen wir schauen, wie wird das eigentlich weitergehen? Werden die Unternehmen und vor allem die kleinen und die mittleren Unternehmen, werden die überhaupt in der Lage sein, erhöhte Tariflöhne zu stemmen? Das ist das, was praktisch immer in jeder Tarifrunde, aber diesmal vielleicht besonders brisant ansteht. Natürlich wissen wir, dass die Arbeitgeber dann möglicherweise geneigt sind, sehr schwarz zu malen. Aber wir haben ja tatsächlich jetzt das Wirtschaftsschrumpftum und gerade auch diese erheblichen Schwierigkeiten in den Industriebereichen, die eigentlich so die Speerspitze darstellen sollten. Also Elektrofahrzeuge, da der gesamte Zulieferbereich, der bricht gerade zusammen oder bricht jedenfalls erheblich ein. Also das, was besonders gut laufen müsste, läuft gerade besonders schlecht. Und da diese Leuchtturmeffekte, die sind da eingeschränkt. Das ist das, was jetzt zurzeit die Teilnehmer der Tarifrunde umtreibt. Und dann gibt es noch ein ganz besonderes Schmankerl, also ein besonderes Geschehen. In der Chemieindustrie hat es nämlich jetzt zuletzt einen Tarifabschluss gegeben, in dem es erstmals, das hat es bisher immer nur in Sanierungstarifverträgen gegeben, in dem sich erstmals die Regelung findet, dass Gewerkschaftsmitglieder besser behandelt werden sollten als Nicht-Gewerkschaftsmitglieder. Was heißt das? Ja. Der Mitgliederbonus. Und dieser Mitgliederbonus in der Chemieindustrie ist ein freier Tag. Ja, das heißt, wenn ich jetzt Mitglied in der IGBCE bin, dann kann ich einen Tag länger frei haben und bekomme dann ein kleines bisschen so Ausgleich für die Last dadurch, dass ich die darin liegt, dass ich halt meinen Mitgliederbeitrag immer zahle. Andererseits, wenn dann gestreikt wird, kriege ich auch von der IGBCE Geld, wenn ich Außenseiter bin, nicht. Ich bin trotzdem nach dem Motto mitgefangen, mitgehangen, kriege ich keine Vergütung. Das ist ein Riesenstreit und auch der wieder leider ein kleines bisschen veranlasst durch unsere Arbeitsgerichte. Denn früher hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, nee, Tarifvertragsregelungen, in denen der Arbeitgeber verpflichtet wird, Gewerkschaftsmitglieder und die Nicht-Gewerkschaftsmitglieder, also die sogenannten Außenseiter, ist auch ein netter Begriff, ungleich zu behandeln, die sind verboten. Dann ist aber Anfang der 2000er Jahre, übrigens derselbe Richter wie derjenige, von dem ich eben gesprochen habe, der die Tarifeinheit unbedingt abschaffen wollte, der ist dann auf die Idee gekommen und hat gesagt, nein, jetzt müssen wir differenzieren zwischen diesen Differenzierungsklauseln. Also es gibt auch solche Tarifvertragsregelungen, in denen das erlaubtermaßen gemacht wird. Und das wird mit einem Trick seitens der Arbeitsgerichte gemacht. Die sagen nämlich, ja, wenn ich jetzt nicht Gewerkschaftsmitglied bin und ich schreibe in den Arbeitsvertrag mit meinem Arbeitgeber rein, es gilt der und der Tarifvertrag, dann möchte ich, dass der gilt. Früher haben die Arbeitsgerichte gesagt, das wird als sogenannte Gleichstellungsklausel ausgelegt. Das heißt, ich verlange von meinem Arbeitgeber, dass ich genauso behandelt werde, also gleichgestellt wird einem Gewerkschaftsmitglied. Das heißt, in so einem Arbeitsvertrag müsste es dann eigentlich heißen, na klar, der Außenseiter kriegt auch einen freien Tag. Durch diesen Wechsel der Rechtsprechung haben die Richter aber dem Außenseiter quasi unterstellt, wenn du jetzt einen Arbeitsvertrag schließt, willst du wirklich schlechter gestellt werden. Du möchtest quasi Prügel, ja, du möchtest, dass der Tarifvertrag gilt und du möchtest nicht gleichgestellt werden einem Gewerkschaftsmitglied. Und durch diesen Auslegungstrick, so nach dem Motto, du willst es doch selbst, du willst doch schlechter gestellt werden, lieber Außenseiter, ist man dann zu dem Ergebnis gekommen, ja, Tatsache, der Außenseiter will den freien Tag gar nicht. Und jetzt, das hat's dann auch tatsächlich immer wieder in die Rechtsprechung reingeschafft, aber in ganz anderen Kontexten, nämlich bei sogenannten Sanierungstarifverträgen. Wenn sie also ordentlich Personal abgebaut haben, da haben sie gesagt, okay, wenn wir jetzt hier eine große Fabrik schließen, dann kriegen die Gewerkschaftsmitglieder 8.000 Euro mehr pro Kopf als die Außenseiter. Da konnte sich keiner beschweren, weil eh die Jobs alle perdu waren, die sind alle vor die Tür gesetzt worden, die armen Menschen. Jetzt haben wir aber eine andere Situation. Wenn jetzt tatsächlich das so gehandhabt wird, dann ist es natürlich absehbar, dass die ersten Außenseiter zum Arbeitgeber kommen und sagen, Hallihallo, lass uns doch einen Arbeitsvertrag schließen, in dem es nicht heißt, der Tarifvertrag kommt zur Anwendung, sondern ich werde so gestellt wie ein Gewerkschaftsmitglied. Und da bin ich mal gespannt, wie die Katz-und-Maus-Rechtsprechung, ja, so möchte ich das mal bezeichnen, wie da die Richter des Bundesarbeitsgerichts oder auch der Arbeitsgerichte reagieren werden, ob dann vielleicht ein Gewerkschaftsmitglied Anspruch auf 2 freie Tage hat, weil die Außenseiter einen Tag bekommen haben. Das wird wohl nicht der Fall sein. Aber da zieht sich ein ganzer Rattenschwanz an Problemen hinterher. Und kleines Schmankerl zusätzlich, die IGBCE, also die Gewerkschaft des Chemiebereichs, hat diesen Abschluss gemacht. Da hatte aber schon die IG Metall ihren Tarifkatalog aufgestellt und die Chefin der IG Metall, die Frau Benner, stand dann natürlich unter erheblichem Druck zu sagen, oh, hallo, das wollen wir doch auch haben. Ja, aber nachdem die schon ihren Forderungskatalog aufgestellt haben, hat die nochmal nachgekartet. Ja, nach dem Motto auch haben wollen, kann man auch verstehen, was mein Nachbar hat, das möchte ich auch gerne kriegen, so dass wir hier noch für die Metalltarifrunde eine besondere moralische Belastung haben, also moralisch insofern, als die Gewerkschaftsseite jetzt von den Chemiekollegen so ein kleines bisschen unter Druck gesetzt wurde. Die Arbeitgeber finden das natürlich überhaupt nicht witzig, dass die Arbeitgeber der Chemieindustrie diesen Tarifvertrag geschlossen haben. Das finden viele nicht in Ordnung, zu sagen, naja, ich kann ja wohl nicht die Gewerkschaft finanzieren, so dass ich da mal gespannt bin, wie das weitergeht. Sie sehen also, es gibt immer jede Menge Kriegs- und Nebenkriegsschauplätze, die alle ihre eigene Historie haben.
Einer Seifenoper.
Das gleicht einer Seife. Es ist eine schlechte Netflix-Serie und es wird immer was Neues diskutiert und was Neues erkämpft oder es sind neue Dinge umstritten, was mich natürlich immer besonders interessiert, neugierig macht, aber was einen vielleicht auch ein kleines bisschen deprimieren könnte, ist, dass die Rechtsprechung immer, ja, mittendrin ist, ja, die wühlen schön mit und sagen, ja, die eine Klausel erlauben wir, die andere erlauben wir nicht. Diese Arbeitskampfmaßnahme, die lassen wir jetzt durchgehen, die nächste nicht. Und so ist es ein ständiges Ringen und Kämpfen mit neuen und alten Kriegsschauplätzen. Es nimmt also kein Ende. Mir bereitet das Freude, andere verlieren da den Überblick. Ich natürlich teilweise ebenfalls. Aber es ist ein spannendes Geschehen, was den Leuten immer wieder neue Probleme bringt, einbrockt, aber auch vielleicht Chancen eröffnet.
Damit haben Sie jetzt eigentlich schon meine letzte Frage beantwortet. Da wollte ich Sie eigentlich fragen, wie Sie glauben, dass sich Tarifverhandlungen in Zukunft entwickeln werden. Aber ich würde sagen, wir fassen das wahrscheinlich unter der Überschrift, es bleibt spannend zusammen.
So wird es sein. Die Tarifverhandlungen wird es geben in Zukunft. Das Einzige, was ich als Gefahr für Tarifverhandlungen wirklich wahrnehme, das ist der Zugriff des Staates. Wenn wir also die Entwicklung weiter haben, dass auch in den mittleren und höheren Einkommen der Staat reguliert, dann werden vielleicht die Tarifverhandlungen irgendwann mal tatsächlich rein folkloristischen Charakter haben. Aber noch ist es nicht so weit.
Ja, ich glaube, dann haben wir das Riesenthemenfeld Tarifverhandlungen jetzt ganz gut abgerackert und ich muss zugeben, ich war mir nicht dessen bewusst, wie verquert das manchmal sein kann. Wer aber noch mehr dazu wissen möchte, am 23. Oktober findet im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München eine Veranstaltung mit dem Thema Wettbewerbsfähigkeit mit Tarifverträgen im internationalen Vergleich statt. Dort diskutiert Bertram Brossert, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, mit Professor Michael Hüter, dem Direktor und Mitglied des Präsidiums des Instituts der Deutschen Wirtschaft, mit welchen Weichenstellungen und Strategien die Wirtschaftskraft des Standorts Bayern gefördert werden kann und welche Anforderungen sich dadurch für die Tarifpolitik ergeben. Und Professor Giesen, ich danke Ihnen jetzt sehr, sehr für das Gespräch und vor allem, dass Sie das so spannend und nahbar für uns dargelegt haben. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank, liebe Frau Muth, für das angenehme Gespräch.
Und auch wir beschäftigen uns hier im Podcast weiter mit dem Thema Wettbewerbsfähigkeit, und zwar digitale Wettbewerbsfähigkeit. Dazu hat die VBW kürzlich eine Studie in Auftrag gegeben, die jetzt mit spannenden Ergebnissen veröffentlicht wurde, wo Deutschland und auch Bayern im internationalen Vergleich steht und in welchen Bereichen wir es weltweit mit den Großen aufnehmen können, hören Sie in der nächsten Folge.